gibt es wirklich. Du kannst QR kurz auf den Grabstein kleben, einscannen und dann kannst du über den Menschen, der dort bestattet wurde, einfach seine Lebensgeschichte hören. Finde ich super spannend, weil das bringt nochmal wieder den Friedhof ein bisschen zum Leben.
Mitfühlen ja, mitleiden nein.
Ja, ich stand vor der Tür, die haben mich reingelassen und die haben die Tür aufgelassen, wirklich, und die haben rausgeguckt. Und dann dachte ich so, wen suchen die denn? Und dann fragten sie, kommen Sie allein oder haben Sie Ihren Vater mit?
Du warst verbeamtet.
Ja.
Auf Lebenszeit. Du warst durch. Und du wagst den Schritt in die Selbstständigkeit und kurz nach Übernahme fackelt der Schuppen ab.
Jo, ist schon doll, ne?
Ja. Also, ne, das ist jetzt 2,5 Monate her, trotzdem, das ist gerade erst gewesen. Bereust du den Schritt?
Nee, kein Stück.
Wie vielseitig dieser Beruf ist und was der einem wiedergibt. Also Wahnsinn. Ich weiß nicht, in welchem Beruf man noch so viel Wertschätzung bekommt.
Haben Sie Interesse an einer Mitarbeit in einer modernen Anwaltskanzlei?
Als Rechtsanwalt?
Rechtsanwältin?
Als Reno-Fachangestellte oder als Quereinsteiger?
Wir erweitern uns und suchen Sie.
Bewerben Sie sich jetzt.
Sie erwartet ein moderner Arbeitsplatz,
der mit aktueller Technik ausgestattet ist.
Für unsere elektronische Aktenführung.
In einem aufgeschlossenen und freundlichen Team.
Bewerben Sie sich jetzt.
Das war Werbung meines Sponsors. Osmas Rechtsanwälte aus Husum.
Auf eine Tasse Tee mit Helena Eriksen und Bruder Pai Nissen hier in Flensburg. Und wir wollen heute über das Leben und über den Tod sprechen, denn mir sitzen zwei junge Menschen gegenüber. 31 Jahre jung, 32 Jahre jung, ich bin 33 Jahre jung. Und die beiden, meine beiden Gesprächspartner, haben eine Gemeinsamkeit, eine Parallele, denn sie haben gerade, beziehungsweise sind dabei, das Unternehmen der Eltern zu übernehmen in der Bestattung. Heißt, ihr beide seid Bestatterin, beziehungsweise Bestatter. Und das finde ich unheimlich beeindruckend, so als junge Menschen grundsätzlich, als Mensch, sich mit dem Tod so regelmäßig auseinanderzusetzen und trotzdem so glücklich zu sein, trotzdem so positiv zu sein, weil ihr tut ja auch was Positives letztendlich, was Gutes. Und darüber wollen wir heute hier in Tores Tea Time mal ein bisschen mehr erfahren. Deswegen, moin Helena, haben wir lange geübt.
Ja, Helena, haben wir lange geübt.
Helena,
hi, und Tore.
Moin Bruder Pai.
Moin Tore.
Wie geht's euch?
Gut, danke, dass wir heute hier sein dürfen.
Ja, kann ich mich nur anschließen. Vielen Dank.
Ja, wir haben ja ein paar Anlässe, weshalb wir auch zusammenkommen, aber wir starten mal mit einem etwas traurigerem Anlass. In der Tat, ein Bruder, es geht um dich. Es geht darum, es gab einen Schicksalsschlag letztendlich. Über Nacht ist nämlich deine Existenz abgebrannt. Das kann man so, glaube ich, sagen. Bitte hol uns mal ab, hol die Hörenden und Zuschauenden mal ab. Was ist los gewesen bei dir in Bredstedt?
Ja, aber das trifft es schon ziemlich auf den Punkt tatsächlich. Genau, also zum 1.1. habe ich die Firma von meinem Vater übernommen und am 11. Februar, also kann man schon sagen, 41, 42 Tage in Amt und Würden, ist über Nacht unsere Firma abgebrannt. Die Ursache ist ungeklärt. Also die Kripo und Versicherung werden da nichts mehr zu sagen können. Also wir gehen stark von einem technischen Defekt aus. Ja, und da steht man denn 4 Uhr morgens vor seinem brennenden Bestattungshaus.
Du bist ja selber Feuerwehrmann.
Ja, das auch.
Heißt, der Pieper ging los?
Nein, nee. Weil ich
gewesen.
Ja, nee. Ja, das. Ja. Nein, also ich wohne ja in der Nachbargemeinde. Ja. Und meine Wehr wurde nicht alarmiert, da war die zu weit weg. Und ich habe um 4 Uhr morgens oder kurz vor 4 einen Anruf gekriegt von der Leitstelle Nord hier und die haben mir dann auch ziemlich trocken, also ja, guten Abend, ihr Bestattungshaus brennt. Und dann war man so, was?
Wie brennt?
Weil, dass die Leitstelle anruft, ist nichts Unübliches in unserer Branche, weil das über Polizeieinsätze halt auch mal ein Todesfall halt eintreten kann. Und das heißt, bitte kommt da und dahin und unterstützt die Polizei, beziehungsweise übernehmt die Überführung. Deswegen, als ich die Nummer gesehen habe, hat man sich natürlich nichts bei gedacht. Ja. Und dass dann die Aussage gekommen war, schon echt, wow. Naja, und dann bin ich mit meiner Frau und meinem Vater dann hingefahren und hab dann schon vom Weiten einen orangenen Himmel gesehen und das war echt krass. Da waren bestimmt so, ja, ich würde jetzt schätzen, 70, 80 Feuerwehreinsatzkräfte da am Kämpfen und Bagger musste noch ran, musste noch das Dach runterreißen, die PV-Anlage. Also es ist wirklich alles weg. Wir haben komplett alles verloren. Autos, Überführungsmaterial, Dekorationsmaterial, also es ist alles weg. Wirklich. Und man steht vorm Nichts. Und es war halt an einem Mittwoch um 4 Uhr und um 13 Uhr hatten wir eine Trauerfeier. So, und da fängst du erstmal an zu denken. Wie macht man das? Und
war das einer der ersten Gedanken? Ja. Was mache ich jetzt mit der Trauerfeier? Was mache ich?
Ja, man funktioniert sofort.
Ja.
Also man ist sofort im Funktionsmodus, dass man guckt, wer kann einem jetzt irgendwie helfen, wer kann unterstützen. Wir hatten dann Gott sei Dank noch Dekorationsmaterial an einem anderen Standort und konnten das dann auch nutzen. Aber was wir nicht konnten, waren die Urnen entsprechend aus dem Feuer zu holen. Die mussten wir später oder konnten wir später Gott sei Dank alle bergen. Aber die Trauerfeiern fanden statt, aber dann nur als nach Rücksprache mit den Familien als Gedenktrauerfeiern. Heißt, die Urne war nicht da und die Beisetzung haben wir dann nachgeholt, sobald es möglich war.
Das ist jetzt ja 2,5 Monate her.
Ja, genau.
Was ist seitdem passiert? Ja, das war natürlich ein Schicksalsschlag und man hat seine Existenz verloren, die gerade frisch entdeckte, frisch übernommene. Das ist ein großer Schlag ins Kontor. Was ist seitdem passiert? Weil ich erinnere mich an unsere ersten Gespräche. Wir zwei kennen uns schon lange und intensiver. Du warst ja wirklich am Boden.
Ja, auf jeden Fall, klar. Also ich würde sagen, die ersten 2 Wochen waren super krass. Also ich wiederhole mich nochmal, aber man hat einfach funktioniert. Aber es war emotional gesehen eine unfassbare Achterbahnfahrt, waren in die erste Zeit. Es war so, dass sofort extrem viel Hilfe angeboten wurde. Von jeder Seite, muss man sagen. Von umliegenden Bestattern, von Feuerwehr sowieso. Ihr habt auch angerufen, Elena. Das war schon echt Wahnsinn. Und wir konnten dank der Gemeinde Langhorn, wo ich wohne, also da habe ich dann kurz mit dem Bürgermeister gesprochen, der hat uns sofort eine Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt mit einer Fahrzeughalle. Ein Bestatter hat uns sofort ein Auto zur Verfügung gestellt, sodass wir dann halt sofort wieder arbeitsfähig waren. Meine Mitarbeiter haben die Nacht dann von Mittwoch auf Donnerstag, also die ganze Nacht, Dekoration gebastelt. Also haben da wirklich noch einiges hergestellt. Die haben so auf so Klötze ineinander geklebt und so. Also es sieht unfassbar geil aus. Also, ganz ehrlich, die haben da eine Wahnsinnsarbeit geleistet. Man wurde überschüttet mit Nachrichten und Hilfsangeboten oder auch einfach nur mit guten Wünschen und Gedanken. Einige kamen halt einfach an und sagen, wir wissen jetzt nicht, wie wir helfen können, aber wenn du weißt, wie wir helfen können, sag uns Bescheid. So, also das war emotional gesehen und die krasseste Phase in meinem Leben, glaube ich. Also ich würde mich selbst als emotional sehr sattelfest bezeichnen, was man als
unser Beruf sein.
Halt auch ja,
sein
ne? muss. Letzter Voraus.
Ja, genau, aber das war ziemlich crazy.
Aber ich finde, verrücktes Jahr, weil das zeigt wieder, wie die eigenen Bedürfnisse von uns doch irgendwie immer wieder zurückgesteckt werden, weil der Fokus liegt einfach darauf, Menschen in schweren Zeiten, du hattest jetzt selber eine schwere Zeit, aber die Abschied nehmen wollen, dass da der Fokus drauf liegt und zu sagen, okay, die eigenen Bedürfnisse feiern, wie auch immer, das muss warten, weil, und das war ja wie an dem Tag, ne? Die Trauerfeier muss stattfinden, kann man nicht wiederholen.
Fand auch
und,
statt.
Ja, genau. Und das finde ich jetzt auch krass. Also das zeigt ja wirklich nochmal,
also, was für eine Leidenschaft, Passion dahinter steckt, definitiv.
Ja, Fokus darauf liegt.
Was ich von unserem ganzen Team, muss man sagen.
Bemerkenswert fand ich auch, ihr habt Unterstützung bekommen von Mitbewerbern, hast du gesagt, weil letztendlich ist Bestattung auch ein Geschäft. Ne? Das ist eine Konkurrenzsituation, es geht um Wirtschaft, aber auch da sofort Hilfe erfahren aus der Region.
Ja, also unglaublich krass. Also
Hilfe, Dankbarkeit ist großes Stichwort, hast du auch immer gesagt, ganz viel erfahren in den letzten Monaten. Wo steht ihr denn jetzt heute? Wir nehmen am 30. April 2026 auf.
Ja, wir haben letzte Woche Freitag endlich wieder ein eigenes Auto bekommen. Also da waren wir auch 2 Monate auf fremde Hilfe angewiesen.
Das Auto heißt in dem Fall der
Bestattungswagen.
Umgangssprachlich Leichenwagen.
Ja.
Ja, also heißt normalen Sprachgebrauch. Ja, gut, genau. Nur dass wir wissen, was gemeint ist. Ja,
genau. Ja, also hier, Bestattungsauto ist letzte Woche dann gekommen, was uns auch total gefreut hat. Wir konnten es dann auch zeitnah zulassen und konnten dann unserem Bestatterkollegen das Auto dann auch mal zurückbringen und muss man wirklich sagen, der wollte keinen Cent dafür haben und das ist unfassbar eigentlich.
Ja.
Also wirklich unfassbar. Nein, und dann ist es auch so, wir bauen wieder auf an gleichen Ort und Stelle, natürlich etwas anders, etwas größer, etwas moderner, würde ich mal sagen, dass man aus der Situation jetzt das Beste zieht einfach. Und da ist es so, dass wir jetzt in den nächsten Tagen den Bauantrag stellen und dann hoffentlich bald eine Genehmigung bekommen und dann auch zeitnah starten wollen.
Und was sagt die Planung? Wann erwartet ihr die Fertigstellung eines potenziellen Neubaus?
Boah. Also der Bauunternehmer, mit dem wir zusammenarbeiten, der schart mit den Hufen. Das ist unglaublich. Der will wirklich sofort loslegen, sobald es geht. Und also ich weiß es nicht. Also ich bin schon glücklich, wenn dieses Jahr Baubeginn ist. Und das ist auf jeden Fall realistisch. Aber ja, ich kann es nicht sagen, wie lange es dauert.
Vor allem vor 2 Monaten war noch gar nicht ersichtlich und erwartbar, dass es überhaupt weitergeht.
Nee. Also jein, also es war so.
Es muss natürlich, ja, aber die Vorstellungskraft war natürlich, und du hast auch einiges noch mehr mitgemacht in dieser Übernahmephase der ganzen Zeit. Also das war ja schon ganz viel.
Ja.
Also wie schön, dass es jetzt weitergeht und wo wir stehen. Und es wird neu gebaut und jetzt kommen wir mal langsam zu dir, Helena. Bei euch wird nicht neu gebaut, aber restauriert, es wird saniert, also da haben wir schon mal eine Brücke. Erzähl mal, warum sitzen wir eigentlich im Stadtspeicher Flensburg?
Ja, also zuallererst seit dem 1.1. diesen Jahres bin ich Mitgesellschafterin des Familienunternehmens. Und irgendwann war auch mal bei uns die Zeit, wo man sagt, okay, wie kann ich mich auch verwirklichen? Und da stand einfach irgendwann mal im Raum, das Bestattungshaus muss mal neue Farbe bekommen. Und das war der Moment, wo ich gesagt habe, okay, jetzt möchte ich mal zeigen, wie ich mir mein Bestattungshaus der Zukunft vorstelle, und sind jetzt seit einem Jahr dabei, mit einer tollen Innenarchitektin dieses Haus zu gestalten, ja, um da Frische reinzubringen, wie du schon sagtest, Bruder, na, ein bisschen moderner denken, und ja, da sind wir dabei und wir schließen es also auf jeden Fall dieses Jahr noch ab. Ja. Und halten an dem Tag der offenen Tür fest am 7.11., also kurz mal Werbung.
Habe ich ja drücken, um hochladen.
7.11. bitte merken, Tag der offenen Tür. Ja. Genau. So viel dazu. Warum sitzen wir heute hier im Stadtspeicher? Unser Stammhaus befindet sich in Handewitt, sind aber unter anderem auch in anderen Regionen tätig, und es war schon lange ein Ziel von uns, einen Standort in Flensburg zu schaffen.
Ist das ein Unterschied, Handewitt und Flensburg?
Ja, irgendwie schon, ne? Also interessante Frage.
Ja, irgendwie ist Flensburger, nee, ist für genau, mich dann alles gleich. Ja.
Da ist so eine imaginäre Grenze irgendwie. Also die Handewitter sehen sich ja doch noch ein bisschen ländlicher und die Flensburger sind ganz klar Stadt.
Ja.
Und wir haben das Gefühl, die Flensburger, obwohl wir wirklich nur so um die 5 Minuten von der Stadt wohnen, oder unser Stammhaus befindet sich 5 Minuten davon, ist da einfach diese Grenze. Und die Flensburger wollen Flensburger Bestatter. Ist ja auch völlig in Ordnung. Ja. So, und da haben wir
gesagt,
Können Sie jetzt bekommen, genau, hier sind wir. Nein, also und auf jeden Fall haben wir jetzt nach langem Suchen eine super Möglichkeit hier bekommen durch einen guten Kollegen, der uns ein Büro im bekannten Stadtspeicher zur Verfügung gestellt hat quasi. Hier sind wir eingemietet. Und und jetzt haben wir hier eine ganz interessante oder auch schöne Kulisse, denke ich mal, direkt an der Pförde.
Ja, traumhaft. Total
cool. Oder?
Ja. Sehr geil. Ja. Ähnlich wie ein Langhorn oder Bredstedt.
Ja, genau. Also ihr kommt auf das Niveau immer weiter ran.
Dann stellt doch mal bitte eure Familienbetriebe vor. Bruder, du bist in 2. Generation.
Ja.
Helena, du in 3. Generation.
Ich bin sogar die 4. Generation.
Aha. Gute Vorbereitung, Tore. Ja, den Start macht ihr das doch bitte selber.
Alles gut. Genau, also bei mir ist es halt schneller erzählt, sag ich mal. 2. Generation. Mein Vater hat vor ungefähr 35 Jahren angefangen. Er hat erst Tischler gelernt und hat dann Meister gemacht. Und das hat ja auch dann so eine gewisse Historie, dass viele Tischlerbetriebe in die Bestattertätigkeit übergehen. Und das hat mein Vater dann halt auch gemacht. Und hat das dann jetzt bis 1.1.26 gemacht. Und da habe ich es übernommen. Ja, und jetzt stehen wir hier.
Und da gehen wir gleich nochmal genauer drauf ein, weil ich weiß, aus vertrauter Quelle, nämlich von dir, dass du das gar nicht immer machen wolltest.
Das,
kommst ist richtig. Aus dem Finanzamt.
Ja.
Da kommen wir gleich nochmal genauer drauf, weil ist ja doch ein großer Switch.
Ja, das ist richtig.
Helena, du bist in der 4. Generation.
Genau.
So. Du bist auch schon seit 11 Jahren im Betrieb. Ja. Ich muss jetzt ein bisschen aufholen, ein bisschen was retten.
Ja, ja.
Erzähl mal, wie war es bei dir und wann war für dich klar, du willst Bestatterin werden?
Also eigentlich wollte ich es auch gar nicht werden. Komisch, wie verrückt, ne?
Ja.
Also nein, ich wollte auch nicht Bestatterin werden. Meine Eltern haben auch nie gefragt, ob ich das werden möchte, beziehungsweise ich habe auch noch eine Schwester. Wir wurden nie gefragt, weil die immer davon ausging, das muss man von sich aus wollen, diesen Beruf, weil der sehr viel voraussetzt oder
ist auch genau richtig.
Ne, erwartet. Ja. So, und genau, ich habe dann meine Ausbildung zur Industriekauffrau gemacht hier in Flensburg. während der Ausbildung braucht man noch ein bisschen das gewisse Kleingeld vielleicht. Und dann sagte meine Mutter, wie wär's, kannst ja bei mir im Büro helfen, ich brauche ja echt Unterstützung. Ich sage, ja, kein Problem. So, und da war der Wendepunkt. Ich habe nochmal einen ganz anderen Blickwinkel auf diesen Beruf bekommen, neben nur Tochter sein. Und wie vielseitig dieser Beruf ist und was da einem wiedergibt. Also Wahnsinn. Ich weiß nicht, in welchem Beruf man noch so viel Wertschätzung bekommt. Und da haben wir gesagt, okay, ich gehe nach der Ausbildung, starte ich dann bei uns im Familienbetrieb, bin dann von 100 Kollegen auf damals dann 2. Das waren meine Eltern, dann auch noch eine gewisse Herausforderung. Wie klappt das so dann mit den Eltern? Aber ja, offensichtlich 11 Jahre später, ich bin immer noch hier, bin jetzt Gesellschafterin und es geht weiter und es läuft super.
Ja, geil. Wertschätzung, Dankbarkeit, hast du das in deinem Beruf vor dem Bestatter auch erfahren, Bruder? Du hast lange im Finanzamt gearbeitet und fehlte dir das und hast gesagt, okay, komm, verdammt, dann mache ich das. Wie war das bei dir? Wie war da diese Entwicklung hin, dass du sagst, ich übernehme den Betrieb und widme mich auch einer ganz anderen Branche, einer natürlich zukunftssicheren wahrscheinlich Branche. Wie kam da diese Entwicklung bei dir im Mindset zustande?
Wenn ich so zurückdenke, glaube ich schon ein bisschen schleichend halt auch. Also man hat es ja immer begleitet, aber genau wie du, Helena, wollte ich was anderes machen und habe dann ja auch was anderes gemacht und habe mich in dem Beruf als Finanzbeamter auch sehr wohl gefühlt. Ich war ja auch auf Lebenszeit schon verbeamtet. Ja. So hatte also meine sichere Seite, sag ich mal.
Total.
Das war auch so, dass mein Vater, klar, sich grundsätzlich schon gewünscht hat, dass ich mich dafür interessiere, aber auch nie Druck gemacht hat oder so. Mhm. Es war dann aber auch so, dass ich dann als Minijobber da dann immer mal, ich war so für die Überführungsdienste da, ne, alles, was so ein bisschen mit Kraft zu tun hatte, sag ich mal.
Was heißt in dem Fall Überführung?
Überführung heißt, dass die Verstorbenen von A nach B, also entweder, dass man vom Pflegeheim oder von, wenn die im Haus, die dann halt einfach transportiert werden. Nee, und das war dann immer so mein Hauptbereich da als Minijobber. So, und meine ersten Berührungspunkte. Und war dann aber, ja, beim Amt glücklich, aber es kam dann irgendwie so der Zeitpunkt, so kurz vor meinem 30. wo ich dann mir die Frage stelle, will ich das 35 Jahre machen?
War's das schon?
Genau, war's das schon. Ja. Wo geht's hin? Wie weit kann's noch werden? Hab dann auch, soll man jetzt irgendwie nochmal gucken, ob man nochmal die Empfehlung der Vorgesetzten kriegt, um für ein Studium empfohlen zu werden, sowas, weil ich habe die mittlere Reife, ich habe kein Abitur. Aber durch entsprechende Förderung ist es trotzdem möglich gewesen. Will ich das, aber war dann so mit den Gedanken immer, nee, irgendwie passt das nicht. Und dann habe ich mich mit meinem Vater länger unterhalten, so ein längeres Gespräch geführt und weil ich auch ein Angebot von einem Steuerbüro hatte, was mich gerne haben wollte, was auch ein sehr, 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 sehr gutes Angebot war und habe darüber eigentlich mit meinem Vater gesprochen und während des Gesprächs kam so ein bisschen raus, oder soll ich Bestatter werden? Und dann bin ich mit dem Gedanken 2-3 Wochen schwanger gelaufen und das Ergebnis kam, ja, ich will das. Ja, und dann habe ich gekündigt und bei meinem Vater angefangen.
Und das darf man nochmal wiederholen und betonen, du warst verbeamtet.
Ja.
Auf Lebenszeit. Du warst durch.
Ja.
Ne? Also man braucht sich keine Gedanken eigentlich mehr machen.
Ja.
Und du wagst den Schritt in die Selbstständigkeit, wir überspringen jetzt ein bisschen, aber du wagst den Schritt in die Selbstständigkeit, ein Unternehmen zu übernehmen und kurz nach Übernahme fackelt der Schuppen ab.
Jo. Ist schon doll, ne?
Ja. Also. Das ist jetzt 2,5 Monate her, trotzdem, das ist gerade erst gewesen. Bereust du den Schritt?
Nee, kein Stück. Warum? Also immer noch nicht. Also, weil die, ja, also es erfüllt, die Arbeit ist, mit eine innere Zufriedenheit ist irgendwie einfach da.
Die sinnstiftend.
Ja, genau. Das ist ein gutes Wort, sinnstiftend. Also es ist so, es ist ein extrem dankbarer Beruf. Also wenn man
sehr so dankbar in Form von Dankbarkeit erfahrend? Oder auch selber.
Ja, auch wenn man viel Arbeit und Zeit investiert hat für eine Familie, sag ich mal, und am Ende die Trauerfeier ist, der sagt, die Urne wird beigesetzt und am Ende sagt die Familie, ach, so wie es war, war es sehr schön. Es gibt so einen kleinen Kick, finde ich, so einen selber. Ja,
auch die Motivation weiterzumachen. Genau. Ne? Genau. Also die Menschen in schweren Zeiten helfen, man wird gebraucht. Dieses Gefühl von man wird gebraucht, die Arbeit plötzlich von dem Gegenüber wird gesehen. Also erst wenn wir abgeschlossen haben mit der Bestattung, kommen doch die Menschen zu uns und sagen, Wahnsinn, was ihr da leistet, weil unser Beruf dann einfach gesehen wird, wertgeschätzt wird. Und das ist von diesem Kick, du vielleicht, glaube ich, sprichst, diese Motivation, immer wieder das Beste zu geben.
Ja.
eigene Bedürfnisse zurückzustecken, weil man bekommt immerhin am Ende wieder Dankbarkeit. Und das ist so dieser Kreislauf. Und wenn man aus einem schweren Moment, davon reden wir einfach, noch etwas Gutes machen können. Und ich finde, und das ist immer ganz süß, weil die Angehörigen kommen dann immer zu uns und sagen, ach, das kann ich Ihnen gar nicht sagen jetzt, aber das war richtig schön. Aber das, ne, ich sag doch, dann haben wir hier alles richtig gemacht. Und nur weil es schön war, schmälert es ja nicht die Traurigkeit. Und dann haben wir doch hier unseren Job gemacht. Und das ist toll. Ja. Das ist wirklich schön in diesem Beruf.
Auf jeden Fall.
Mhm. Ja, wenn man, glaube ich, sagt als Angehöriger, es war eine schöne Trauerfeier, eine schöne Beerdigung. Klingt eigentlich Widerspruch in sich.
Ja, absolut paradox.
Aber ich glaube, jeder kennt auch eine beschissene Trauerfeier und eine richtig schöne.
Ja.
Und dafür seid ihr mit verantwortlich, ne?
Das Trauerfeier ist auch würdevoll.
Ja.
So, das ist schön und würdevoll ist für mich so in dem Falle gleichbedeutend so ein bisschen.
Ja, und dass sie einfach Spuren hinterlässt, finde ich, weil je mehr Charakter diese Trauerfeier bekommt in Form von individuellen Gestaltungsmöglichkeiten, Musikstücken, wenn da zum Beispiel ein freier Redner ist. Und wenn man die Menschen auch nochmal dazu animiert und mitzugestalten, dann wird daraus wirklich, und da sprechen wir immer von unserem Bestattungshaus, von einer Lebensfeier. Keine Trauerfeier, es sollte eine Lebensfeier sein.
Es steckt das Wort Feier mit drin. Ne?
Genau, genau. Ja. Aber warum, also klar, wir sind alle, die Menschen sind traurig, aber wir schauen doch zurückblickend auf das Leben. Und dann finde ich, kann es schon von einer Lebensfeier, kann man davon sprechen, wenn es jetzt nicht ein junger Mensch ist, der aus dem Leben gerissen ist, dann ist das wirklich wieder was anderes. Ja. Also muss man immer mal gucken, aber das Wort
steckt schon. Man stellt es sich ja vor, die Realität ist eine bittere andere, aber ein Mensch wird 90 Jahre alt.
Ja, genau.
Es findet die Lebensfeier statt und man blickt zurück auf ein Leben.
Richtig.
Ja. Ich möchte mit euch jetzt darüber sprechen, was die Arbeit eines Bestatters eigentlich beinhaltet. Bruder, wir sprachen da mal drüber, du hast mir das mal erzählt, weil ich das überhaupt nicht wusste. Und da du schon so viel gesabbelt hast, Bruder, Helena.
Alles gut.
Was machst du so den ganzen Tag und wo fängt die Arbeit an? Und wir konstruieren den Fall, eine Person verstirbt, altersunabhängig, nein, nicht alters, 80 Jahre, 90 Jahre. Der ideale Fall, in Anführungszeichen. Der Anruf kommt, nee, die Person verstirbt. Was passiert dann? Und dann gehen wir weiter, bitte.
Ja, also das Telefon klingelt, der schwerste Moment der Familie beginnt und damit unsere Arbeit. Und zwar den Verstorbenen zu überführen zur gegebenenfalls Räumlichkeit, wo er hin soll. Und dann beginnt die Arbeit erstmal darin, sich mit der Familie zusammenzusetzen und zu schauen, wie man den Abschied würdevoll individuell gestalten kann. Und in diesem Gespräch entwickelt sich dann der Rahmen und unsere Arbeit. Wie überführen wir? Gibt es noch weitere Überführungen? Gibt es noch Abschiednahmen am offenen Sarg? Wo soll die Trauerfeier stattfinden? Dann kommt der administrative Bereich, dann muss die Trauerfeier geplant werden, koordiniert werden, Versicherungen müssen abgemeldet werden, die Trauerzeige muss gestaltet werden, die Blumen müssen bestellt werden. Möchte die Familie irgendwo einkehren? Können wir irgendwo die einkehren lassen? Also ich glaube, du merkst schon, da gehört richtig viel zu. Und wie du schon vorhin auch sagtest, wir sind irgendwie auch eine Art von Eventmanager für den Abschied, aber wir sind Eventmanager. Ja. Und
ja, es muss hinhauen. Das Event, die Feier,
muss
alles klappen.
Und das ist das, was du auch vorhin meintest, wo euer Bestattungshaus abgebrannt ist und die Trauerfeier stand am nächsten Tag an. Wir haben nur eine Chance, diese Trauerfeier.
Man stirbt nur einmal.
Genau, man stirbt nur einmal und die Menschen haben sich vorbereitet, die sind angereist, da kann man nicht sagen, nö. Findet jetzt eine Woche später statt.
Ja.
Das funktioniert nicht. Also wir haben nur einmal die Möglichkeit, es gut zu machen. Daher ist auch einfach der Druck da, dass es reibungslos funktioniert. Und dann neben den Überführungen, Begleitung von Trauerfeiern, sind da Vorsorgegespräche, die hygienische Versorgung, also das Anziehen von den Verstorbenen. Also du merkst schon, der ist so vielseitig. Mhm. Ich glaube, wir könnten noch stundenlang darüber sprechen, was man noch alles machen kann. Und neben diesen Bereich, den man soweit sieht, ist natürlich aber auch die Ausrichtung der strategischen, also die strategische Ausrichtung, ne? Also wir als Gesellschafter, Inhaber, wie auch immer, müssen schauen, wie sind wir sichtbar für die Menschen, wie können wir uns werbetechnisch aufstellen. Also ja.
Da steckt ein Unternehmen hinter.
Genau.
Auch ein finanzielles Interesse.
Ja.
Und da ist ja auch ein schmaler Grat.
Ja.
Natürlich. Wie werbe ich überhaupt? Wie mache ich auf mich aufmerksam? Wie bepreise ich das? Ich muss über die Runden kommen. Ich möchte auch mit meinem Unternehmen Geld verdienen und gleichzeitig eine würdevolle Bestattungsinstitution sein. Also da ist auch ein schmaler Grat, ja, ganz klar. Du bist Social Media technisch jetzt auch aufgestellt, Helena. Du bist,
du bist bemüht,
du bist dabei. In dem Zuge muss ich auch nochmal, möchte ich auch nochmal ein Danke sagen an Sichtwerf, die die tolle Kamera hier zur Verfügung gestellt haben. Also für diejenigen, die uns zuschauen, es ist mal ein bisschen schöner, das Bild. Das machst du. Was macht, also unter anderem viel sehr breit aufgestellte Marketing. Bruder, wie macht ihr das? Wie werbt ihr für euch? Ich erinnere mich beispielsweise an einen Messeauftritt.
Ja, genau. Also wir sind Social Media mäßig nicht sehr stark. Also
wir kommen vom Land
noch nicht. Genau, das ja, weiß ich nicht. Aber ich wollte gerade sagen, man hat
hast auch gerade einen anderen Fokus.
Ja, ich wollte gerade sagen, ja,
wir schieben das da drauf, Bruder.
Baustelle.
Genau, das ist da sind wir nicht so stark. Aber das kann alles noch so kommen. Ansonsten ja, genau. Wir sind auf Messen vertreten, die in der Umgebung stattfinden.
Was macht man auf so einer Messe? Also was stellt man da aus?
Also tatsächlich?
Särge?
Nein.
Nee, das macht, was stelle ich da aus? Ja.
Das
also wie mache ich auf mich aufmerksam auf so einer Messe?
Im Grunde bieten wir eigentlich hauptsächlich Informationen an. Ja. Also wir haben da einen kleinen Stand, wo wir ein bisschen nett durch Floristen, mit denen wir arbeiten, die machen da so ein bisschen die Blumendekoration, auch einen Urnenkranz, da steht eine Urne drinne, einfach damit man die Leute so, haben wir auch, oh, so sieht eine Urne aus. So, ne? So ein bisschen mal ein bisschen Nähe dazu dann auch bringen. Und ein Sarg würde einfach die Grenzen sprengen, würde ich mal behaupten. Das wäre zu viel, glaube ich jedenfalls. Nein, und ansonsten, wir stehen da und quatschen mit den Leuten einfach nur.
Was setzt euch denn beispielsweise ab von anderen Bestattern, ohne andere schlecht machen zu wollen? Natürlich nicht, aber wie seid ihr in eurem Fall anders? Wie geht ihr anders an Trauerfeiern heran, anders an Gespräche heran? Was zeichnet euch aus? Ihr seid in vierter Generation. Ihr habt ja auch viel gelernt schon, viel mitgenommen. Da
steckt viel Erfahrung, 70 Jahre.
Ja, genau. Wie geht ihr so an sowas heran?
Das ist eine richtig gute Frage, ne? Wo setzt man sich von den anderen Kollegen irgendwie ab? Weil an sich machen wir alle das.
Kompetenzen, Stärken, was zeichnet?
Ja,
weil
genau.
Ich wähle einen Bestatter, denke ich.
Ja.
Toi, 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 ich musste das noch nicht, aber ich würde es nach Mundpropaganda machen und nicht nach Social Media Ads. Ich würde darauf achten, wie war es bei dem Nachbarn, wie war es bei der Familie, wie hat das funktioniert oder war ich vielleicht sogar selber dabei?
Das ist einfach noch das Medium Empfehlung, Weiterempfehlung. Davon leben wir Bestatter noch am meisten, weil Menschen, die in dieser Situation sind, vertrauen natürlich dann eher Bekannten, die eine Weiterempfehlung äußern, als wenn man irgendwie über Webseite einen Bestatter findet, ganz klar. Aber auch diese Richtung, also sagen wir mal so, es wird alles auch hier anonymer, ne? Also die Menschen suchen sich mehr, also schauen mehr im Internet nach und vergleichen. Sie haben ja jetzt die Möglichkeit, übers Internet Vergleiche zu schaffen, indem sie sich die verschiedenen Webseiten angucken und da kann man sich, das ist schon mal ein Step, finde ich, wo man sich abgrenzen kann und zeigen kann, okay, wenn wir uns als modern bezeichnen und das tun wir, bin ich ganz sicher, dann kann man schon anhand der Website sehen, wie modern ist die, auf welchem Stand ist die, wie sind da die Farben, wie sind da die Bilder, wie ist da die Qualität. Da könnte man sich schon mal von abgrenzen. Dann ist bei uns der Fokus, ich bin mir ganz sicher, dass es bei Bruder genauso ist, so wie ich ihn jetzt kennengelernt habe, aber einfach der Bezug zu den Menschen, dass die Menschen wirklich von vorne, von Anfang bis Ende begleitet werden mit einer Bezugsperson. Dass dann, also wenn wir das Gespräch führen, dann ist es uns ganz, ganz wichtig, dass auch diese Bezugsperson, das Gespräch geführt hat, auch am Tag der Trauerfeier einmal kurz da ist, immerhin, um zu zeigen, hier oder die Familien zu einem Empfang zu nehmen und wirklich dann von Anfang bis Ende begleitet, weil dieses Thema braucht so viel Nähe und Vertrauen. Und das ist uns unheimlich wichtig, dass da wirklich Begleitung von Anfang bis Ende ist und Service und Service 24/7 und.
Letztendlich sind das ihr wählt diesen Begriff nicht, aber letztendlich sind das ja Kunden von euch.
Ja.
Nicht die Verstorbenen, sondern die Angehörigen.
Genau.
Deswegen wählt ihr diesen Begriff Angehörige, aber letztendlich
sind
das Kunden. Letztendlich ist es eine Kundenbeziehung.
Ja.
Du sagst, die Betreuung ist von Anfang bis zum Ende. Ich stelle mir diese Kundenbeziehung merkwürdig vor, weil die ist ja auch zeitlich begrenzt. Die kommt aus dem Nichts. Die kommt im Regelfall aus dem Nichts. Und nach der Trauerfeier, wahrscheinlich kurz danach, endet ja auch diese Kundenbeziehung erstmal wieder. Was passiert zwischen erster Anruf und Ende der Trauerfeier meinetwegen? Was passiert in dieser Zeit? Wie lang ist dieser Zeitraum? Du hast es eben schon mal schnell geschildert, was alles in dieser Zeit passiert, aber wie lange dauert dieser Zeitraum? Und fasst du das vielleicht auch nochmal in deinen Worten zusammen, Bruder?
Ja, also Zeitraum hängt halt immer auch davon ab, was soll es zum Beispiel eine Urnenbestattung geben, die etwas zeitintensiver, sage ich mal, ist, als eine klassische Erdbestattung. So, also
Erdbestattung ist ein Sarg.
Genau.
Ich versuche das nur so zu beschreiben, dass das jeder
versteht. Die klassische Sargbestattung, die
geht schneller?
Ja, innerhalb von 10 Tagen.
Muss das, glaube ich, sogar, ne? Ja. Gibt's da nicht Gesetz? Natürlich gibt es gesetzliche Vorschriften, natürlich.
Haben Sie Interesse an einer Mitarbeit in einer modernen Anwaltskanzlei?
Als Rechtsanwalt?
Rechtsanwältin?
Als Reno-Fachangestellte oder als Quereinsteiger?
Wir erweitern uns und suchen Sie.
Bewerben Sie sich jetzt.
Sie erwartet ein moderner Arbeitsplatz,
der mit aktueller Technik ausgestattet ist.
Für unsere elektronische Aktenführung.
In einem aufgeschlossenen und freundlichen Team.
Bewerben Sie sich jetzt.
Gibt das schleswig-holsteinische Bestattungsgesetz.
Na klar.
Ne? Und innerhalb von 10 Tagen muss die dann auch erfolgen. Und bei einer Urne, bei einer Urnenbeisetzung, da ist, sprechen wir schon meistens von einem etwas längeren Zeitraum, allein auch durch die Kremierungszeit.
Durch das Einäschern,
genau. Und in dieser Zeit kann das Verhältnis kann man alles erleben von, ich sag mal, sehr sachlicher Ebene, aber auch in den meisten Fällen eine extrem intensive Bindung.
Je nachdem, wie die Familie dich reinlässt, in deren Familienstruktur.
Genau. Also das ist in den meisten Fällen ist es bei uns oder bei mir jedenfalls so, dass das Verhältnis sehr stark intensiv wird.
Ja.
So, dass die, ich bin auch so einer, ich duze auch gerne.
Oh, ich auch.
Also ich mag das gerne.
Ja.
Wenn ich dann so nach den ersten 2-3 Sätzen merke, das hilft der Familie eher, dann sage ich, okay, also von meiner Seite aus gerne per Du. Und dann sind die meisten, also ich sag mal 99%, oh ja, gerne.
Ja, dann ist die erste Hürde irgendwie schon.
Ja, genau. Das Verhältnis ein bisschen auf eine Art persönlichere Ebene zu lassen und dann auch erstmal gerne die Familien auch ruhig erstmal erzählen lassen. So, was ist denn genau passiert? Welche Hintergrundgeschichte hat das denn vielleicht? Auch um sich da ein bisschen besser ein Bild einfach davon zu machen, weil man kennt logischerweise ja auch nicht jede Familie, in der man ist. Manche ja, viele nein, viele nicht.
Ja, gerade auf dem Land vielleicht eher mal.
Genau.
Aber im Regelfall kennt man die ja nicht.
Nein, genau. Und da ist das dann erstmal so, die sprechen lassen, sich auch ein bisschen auslassen, sag ich jetzt mal, die Trauer versuchen auszudrücken. Genau.
Natürlich stelle ich diese Frage jetzt vor laufender Kamera. Aber man kommt in eine Familie rein und auch ihr habt bestimmt mal keinen Bock auf euren Job, weil irgendwas ist. Man darf es natürlich nicht raushängen lassen. Man muss jetzt für diese Familie da sein. Man hat ja nicht immer Lust auf sowas. Aber man muss da sein. Oder doch? Also kannst du da einen Schalter umlegen, wenn du...
Ja, also das ist... Klar hat man auch mal irgendwie einen schlechten Tag oder so. Oder man ist irgendwie... hat viel auf der Uhr. Aber es ist... Also bei mir ist das wirklich so. Also ich kann es mir auch selber nicht erklären, aber es ist kaum stehe ich an der Türschwelle, legt sich wirklich ein Schalter um.
Ja, das ist die Rolle, die wir halt spielen, ne?
Und vielleicht auch die Energie einfach, die da in dem
Raum. Genau,
wir
haben Motivation.
Die Rolle als Bestatter, Punkt. So, jetzt funktionierst du.
Ja, du bist jetzt für die da.
Genau, weil ihr härtet ja auch ab, denke ich mal. Also die ersten Aufnahmegespräche, heißt das so?
Ja.
Sind also ja sicherlich
Beratungsgespräche, je nachdem.
Ja. Die sind ja bestimmt aufregender als nach 11 Jahren. Die Gespräche. Oder ist es immer wieder aufs Neue natürlich immer was anderes? Klar, man weiß wahrscheinlich auch nicht, wer ist da jetzt hinter der Tür, wer wartet, welche Geschichten erwarten mich, welche Stimmung erwartet mich? Ist immer individuell, oder?
Ja, jeder Fall, also finde ich, jeder Fall ist anders. Tatsächlich, jeder Trauerfall ist anders.
Ja, das klingt so wie eine Phrase. Es ist auch eine Phrase, aber es ist auch so.
Aber es ist eine zutreffende Phrase. So.
Ja, tatsächlich, ja. Jede Familie, wir sind alles... individuelle Menschen, somit sind die Gespräche auch alle individuell und natürlich, und da bin ich, also bitte, wenn es anders ist, aber natürlich hat man da Familien, die lassen da einen nicht so rein, ne? Mhm. Die grenzen sich ganz klar ab und sagen, du bist jetzt der Bestatter, fertig.
Ja.
Aber dann gibt es diese...
vollkommen okay ist.
Genau, das ist für mich auch völlig in Ordnung, weil wenn es die Art und Weise ist, wie sie das sich vorstellen, dann ist es für mich fein. Aber ich kann viel mehr geben, wenn Menschen mich reinlassen in deren Strukturen, in deren Denkweisen und Vorstellungen, weil dann kann ich das ja individuell für die ausrichten und dann kann ich denen helfen. Und dann macht es das alles noch intensiver, weil man fühlt sich dann noch mehr verantwortlich, weil man möchte es ja gut machen. Und dann entstehen zum Teil auch manchmal irgendwie richtig gute Bekanntschaften. Mhm. Also ich weiß noch, ich habe eine Angehörige, liebe Grüße an sie, der ist übrigens Elena. Und jedes Mal, wenn sie mich sieht, sagt sie, ich freue mich, wenn ich dich sehe. Und sie verbindet mich eigentlich mit dem Trauerfall ihres Vaters, der einfach plötzlich im Garten umgekippt ist.
Mhm. Ja.
Und sie kommt ins Bestattungshaus und sagt, oh, ich freue mich wieder hier zu sein. Das ist doch verrückt. Mhm. Aber... Und das gibt mir so viel, wo ich sage, schön, so soll es doch irgendwie sein. Aber natürlich geht's, kann ich es auch verstehen, wenn da Menschen sind und sagen, nee, ich möchte mit euch nichts zu tun haben. Das ist für mich so schrecklich. Ja, und
ja, jeder
geht, na, hier ist meine Grenze. Genau. Ja, und so müssen wir dann halt immer wieder aufs Neue herausfinden, wen habe ich vor mir, was brauchen sie und wie sehr kann ich mich da jetzt einbringen oder auch nicht.
Genau. Mich interessiert, wie ihr damit umgeht. Denn ist das Gespräch durch, ihr habt euch auf die Menschen eingelassen. War möglicherweise ein trauriges Gespräch, ein intensives Gespräch, sowieso ein emotionales Gespräch. Das Gespräch ist beendet, ihr steigt zurück ins Auto. Ist denn erstmal durchatmen? Ist denn das Verarbeiten? Oder wird denn die Musik angemacht und Feierabend? Also ihr seid ja auch Menschen. Wie geht's dann weiter?
Also wenn ich kurz also bei mir ist es irgendwie gleich so, wenn ich dann im Auto sitze und zur Firma fahre oder ins Büro fahre, rattert bei mir schon im Kopf so, welche Schritte gehe ich jetzt erstes durch? Wen rufe ich jetzt zuerst an? Oder weiß ich, ist er im Urlaub oder wie auch? Also ich arbeite den Fall schon im Kopf ziemlich sachlich ab einfach, weil das ist am Ende auch das, was die von mir verlangen, dass ich einfach jetzt dann meinen Job mache. Das Emotionale. Genau,
die brauchen ja niemanden, der jetzt auch emotional ist.
Genau.
Sondern jemanden, der die Kontrolle behält.
Genau. Es gibt für mich dann diesen roten Faden, den ich lang gehe und ich möchte die mitnehmen. Wir haben jetzt eine schwere Zeit vor uns, vor allen Dingen ihr, sage ich jetzt mal, ihr habt eine schwere Zeit vor euch. Ich nehme euch an die Hand und begleite euch eine gewisse Zeit und nehme euch das, kommt jetzt auf euch zu, das nehme ich euch ab oder nehmen wir euch ab. Mhm. Behördenwege etc.
Ja.
Was halt alles auf die einbricht, muss man ja wirklich sagen. Und das ist einfach so voll der Fokus bei mir, dass ich das Emotionale fast nie zulasse. Bin ich ganz ehrlich, klingt jetzt ein bisschen hart, aber es ist einfach so.
Und nimmst du das mit nach Hause oder mit ins Wochenende oder wo auch immer hin?
Kommt drauf an. Ich hatte tatsächlich jetzt eine meiner schwersten Überführungen, ich glaube meine bisherigen Laufbahn. Das war ein sechsjähriges kleines Mädchen, was ganz, ganz tragisch umgekommen ist. Und da bin ich ehrlich, da bin ich nach Hause gefahren und habe geweint. Ich habe einfach nur geweint.
Du hast eine vierjährige Tochter.
Ich habe eine vierjährige Tochter und das musste raus.
Mhm.
Und da denke ich mir einfach nur, ich bin auch nur ein Mensch.
Mhm.
Aber das hat, da habe ich, in dem Moment habe ich funktioniert und ich musste selbst mir auf die Schulter klopfen und sagen, dass du dann funktioniert hast. Mhm. Aber ich musste funktionieren. Mhm. Aber dann, wo keiner mich gesehen hat, habe ich geweint. Weißt du, jetzt muss erstmal die Anspannung raus. Und dann wird bei ganz tragischen Fällen, weil ich bin ein sehr emotionaler Mensch, wenn ich funktionieren soll, muss ich funktionieren, aber ich verarbeite vieles und sprich sehr viel darüber. Und dann sitze ich mit meinem Mann am Tisch oder mit meinen Eltern und dann wird einfach erzählt, ne, was man wahrgenommen hat, wie das für einen war. Manchmal auch einfach mit Freunden. So dieses, das ist Verarbeitung. So, und dann ist es aber auch wieder okay. Aber irgendwie muss es manchmal raus, weil es Schicksalsschläge sind oder auch wenn Familien dich so sehr reinlassen und erzählen von ihrem Leben und haben wirklich schon mehrere Schicksalsschläge gehabt und du sitzt da und hast irgendwie eine Sympathie für die, dann bist du ja auch ganz anders, oder?
Ja,
ich bin da so ein bisschen, kommt drauf an. Also manchmal, ja.
Ja, also es ist so, mitfühlen ja, mitleiden nein.
Ja.
Weil wenn man das zu krass einen mitnimmt, dann schadet man sich selbst, glaube ich.
Dadurch. Du hast einen gewissen Vorteil, Bruder, vielleicht, weil du bist bei der Feuerwehr, du erfährst auch viel Leid. Ne, da muss man auch abschalten, wenn man dann wieder nach Hause kommt, bestimmt.
Ja.
Du allerdings machst das in vierter Generation und ich möchte auf diese Gespräche mal ein bisschen eingehen, diese Gesprächsführung, das Einfühlsame. Vielleicht wurde dir das schon ein bisschen in die Wiege gelegt, weil vierte Generation.
Mhm.
Oder du zweite Generation, machst das erst seit 2 Jahren und warst vorher beim Finanzamt. Da waren die Gespräche anders.
Ziemlicher Kontrast, ne?
Ja, aber und das frage ich euch beide, wie lernt man solche Gesprächsführung? Das ist ja auch eine Gabe. Und der Kontrast Finanzamt zu diesem Aufnahmegespräch ist doch sehr krass.
Ja, also es ist, das zu lernen ist
ist so eine Sache, das ist so meine eigene Überzeugung, dass das, ja, man kann es lernen, aber es ist auch ganz enorm wichtig, dass man auch viel schon mitnimmt. Also ich bin zum Beispiel, also Emotionen bei mir eher weniger, aber es heißt nicht, dass ich nicht empathisch bin. Also das ist bei mir schon sehr stark vorhanden. So, also eine Empathie entwickle ich immer sehr, sehr stark, aber die Emotionalität ist bei mir halt raus, weil dieser Berufsfokus bei mir extrem stark ausgeprägt ist irgendwie. Also ich bin da dann in meinem Beruf auch langsam Richtung Perfektionist vielleicht unterwegs. Ich weiß es nicht, aber ich will halt das, was die mir sagen, sehr klar wahrnehmen und dann auch wirklich festhalten und dass es dann so läuft, wie die das wollen. So. Dann aber ja halt mit den Familien, die möglichst durch warme, gute Worte begleiten, mitnehmen und denen die Sicherheit geben, ihr möchtet das und das, vertraut drauf, es wird erledigt, es wird passieren, so wie ihr das wünscht.
Also ich bin auch fest davon überzeugt, dass man Empathie entweder schon von Natur aus mitgekriegt hat oder nicht. Natürlich kann man noch das ausweiten, verbessern, ein Gefühl für die Menschen bekommen. Ne? Es gibt immer verschiedene Charaktere, wie man darauf eingeht und so. Das ja, aber wenn du von Natur aus nicht empathisch bist, ist man in unserem Beruf meiner Meinung nach nicht richtig. Und ich sehe das auch, wenn wir Vorstellungsgespräche haben, da kann man schon ein Gefühl dafür bekommen, finde ich, ist er in der Lage, empathisch zu sein oder nicht. Ja. Weil wir brauchen eigentlich eher menschliche Fähigkeiten.
Ja.
Unseren Beruf kann man lernen. Also braucht man nicht für studiert haben oder sonst was, das kannst du dir alles beibringen. Aber diese Menschlichkeit, ne, für Menschen da sein und Verständnis dafür zu haben, das muss man haben. So, und das macht es einfach so besonders.
Und das sind dann Sprüche, die ich auf Messen dann auch höre, dass so, oh, euren Beruf könnte ich nicht, der ganze Umgang mit den Verstorbenen und so. Die Verstorbenen sind nicht das Problem.
Nee.
Überhaupt nicht. Der Umgang mit den Angehörigen, das ist die hohe Kunst.
Ja,
das muss man hinkriegen.
Und jetzt möchte ich mal ein paar Jahre zurückgehen, nämlich 11 Jahre zurückgehen, zur 21-jährigen Helena, die 21 ist, die blutjung ist, die auf einmal Bestatterin ist, die auf einmal solche Gespräche führen muss, die auf einmal in Familien geht und da kommt so ein junges Mädel um die Ecke und sagt, so, was ist hier denn los?
Ja.
Nimm uns da mal mit. Also das ist, du bist so jung immer noch, aber auch da gerade damals und wir haben auch die Familien reagiert. Ich hätte bestimmt geguckt, Mensch, wer kommt denn noch?
Ja, durchaus passiert. Da muss ich echt einen Hut ziehen von meinen Eltern, die, ich bin mit 21 ungefähr gestartet. Die haben mich aber keine Beratungsgespräche führen lassen. Nee, ich musste erstmal mitlaufen. Und meine Eltern oder mein Vater und meine Mutter haben auch früh angefangen mit dem Beruf und wissen, wie hart es ist, wenn man so jung ist. Sich dann zu beweisen und, also ich fing, glaube ich, erst mit 25, 26 an, haben die gesagt, so, jetzt kannst du, können wir es besser vertreten, nicht, weil sie nicht an mich geglaubt haben oder nicht, ne, aber das braucht einfach noch eine gewisse Reife, so, und da bin ich auch denen ganz, ganz dankbar für und ich bin ja dann immer mitgelaufen, aber selbst mit 26, also ich weiß noch wie heute, und das ist nicht eine Familie gewesen, sondern bestimmt schon mehrere am Anfang, die gucken dann irgendwie, also ich stand vor der Tür, die haben mich reingelassen und die haben die Tür aufgelassen, wirklich, und die haben rausgeguckt. Und dann dachte ich so, wen suchen die denn? Und dann fragten sie, Frau Ixen, kommen Sie allein oder haben Sie Ihren Vater mit? Nee, wir machen das alleine. Ach so, ja, die haben sich so ertappt gefühlt. Aber wirklich, das war für mich die Motivation. So, jetzt zeige ich euch, mit 26 kann ich das. Natürlich wusste ich ganz genau, die erste halbe Stunde wird ein bisschen anstrengender. Ich muss mich beweisen, ich muss zeigen, dass ich weiß, wovon ich rede. Ich meine, ich bespreche gerade mit 70, also von 50 bis 70-Jährige, je nachdem, rede ich irgendwie übers Leben und bin selber noch gefühlt grün hinter den Ohren. Irgendwie passte das Verhältnis da nicht. Und da hatte ich dann einfach, brauchte ich ein bisschen Zeit, aber danach war das ein Selbstläufer. Und dann, das höre ich immer noch, das hat ja gut geklappt, Frau Eriksen, oder? Das war ein richtig tolles Gespräch. Und dann, es ist super süß, wie die.
Ich kann es aber auch verstehen.
Ja, irgendwie also keine Frage.
Ich glaube, das ist auch nicht unbedingt dein Alter gegenüber gemeint, sondern
das Geschlecht.
Ja, hör mal.
Nein, aber weil die Angehörigen auch. Nein, aber weil die Angehörigen auch mit auch echt viel Angst auch in dieses Gespräch gehen, weil die, also das habe ich immer mal dann so gehört, die dachten wirklich, das wäre viel schrecklicher. So, und die haben nicht mit so einer, wahrscheinlich wie du, also so wie ich dich kenne, dann strahlt es ja auch sehr viel Wärme aus. Mhm. Und damit rechnen die nicht. Das ist so ein gib mir deine Hand, das und ja, das müssen wir machen, ich führe dich da durch. Und das, glaube ich, machst du halt auch sehr, sehr gut. Und damit rechnen die überhaupt nicht, sondern die rechnen mit was Kälteren.
Ja, Bestatter hat ja auch typische Vorurteile, ne?
Ja, wir Bestatter ja, aus, ja, ja, genau. Der hagere Mann mit dem Geier auf der Schulter. Ja, ja,
süß, ne?
Ja, aber wenn man euch beide jetzt hier erlebt oder grundsätzlich...
Alles andere als das.
Sagtest du schon, ne? So die Bestatter, ja, die können auch gut...
Ja, also grundsätzlich, also meine ganzen Bestatterkollegen auch, wir sind alle jung und dynamisch. Also
ja, ist kein Widerspruch, Bestatter zu sein und jung und dynamisch zu sein.
Nee, auf keinen Fall. Nein, das ist vielleicht auch, so muss es vielleicht auch sein, dass wir den Kontrast haben und in der Lage sind, diesen traurigen und schweren Beruf auszuüben, aber holen uns das irgendwie in unserem Alltag wieder diese Kraft, ja, um dann wieder diesen schweren Beruf auszuüben.
Ja. Und vor allen Dingen auch Ruhe reinbringen in die Familie.
Ja.
Wir machen das, wir kümmern uns. Ja. Ihr könnt euch auf das Trauern konzentrieren. Alles andere nehmen wir euch ab, was ihr uns auch abnehmen lässt.
Ja.
Also auch das Trauern entwickelt sich nicht weiter, aber der Beruf der Bestatterin, des Bestatters, der hat sich natürlich enorm weiterentwickelt. Mhm. Und deswegen ist es vielleicht auch eine Generationsfrage. Früher waren vielleicht Bestatter nicht so, die waren auch mal jung, aber vielleicht nicht so dynamisch, nicht so...
Andere Zeit, ne?
Ja, genau, das müssen wir jetzt auch so
sündbunden. Entwickelt sich weiter.
Und die Branche ist unheimlich im Wandel bei uns.
So, und dann kommen wir mal dahin. Was passiert denn gerade in der Branche?
Digitalisierung, Individualisierung. Die Trauerfeiern werden immer, meiner Meinung nach, individueller. Mhm. Natürlich, seit Corona werden sie ein bisschen kleiner.
Mhm. Ja.
Aber sie werden individueller. Die Menschen wollen jetzt, die wollen mitgestalten. Das bringt natürlich auch mehr Potenzial, da individuell die Trauerfeier ausrichten zu können. Mhm. Es wird bunter.
Das heißt, mehr Umsatz heißt das. Nett umschrieben, ja.
Ja, vielleicht kommt drauf an, was für Dienstleistungen sie wollen. Aber genau, es steckt, jetzt gehen wir in diesen Bereich. Es gibt mehr Chancen für uns, Dienstleistungen anzubieten, mehr Felder anzubieten, die vorher nicht da waren, weil sie jetzt aber auch geschaffen werden, ganz, ganz klar. Aber dafür muss man sich bewegen. Man muss mit der Zeit gehen. Und das ist gerade so ein bisschen auch für, ich sage mal, die ältere Generation, so der Punkt, die auch einfach mit einem gewissen Alter auch müde sind, jetzt nochmal sich zu bewegen, sich anzupassen auf die neue Zeit, die Digitalisierung, dass sie sagen, oh nee, da jetzt nochmal und dann sagen, okay, wir brauchen jetzt Nachfolger, dass jetzt so wirklich die Zeit ist, wo wir junge Menschen nachkommen und die Branche einfach mitentwickeln und super spannend, was da einfach alles passiert.
Ja. Gut, dann mal Butter bei die Fische. Was denn? was ist denn möglich jetzt? Wie individuell kann so eine Trauerfeier letztendlich gestaltet werden? Also gibt sicherlich auch Unterschiede noch in Flensburg zu Langhorn. Aber erzähl doch mal.
Die Örtlichkeit. Nicht Trauerfeier, Bestattungshaus Kapelle, unter freiem Himmel, im Ruheforst, in der Reithalle. Wir hatten letztens in der Reithalle eine Trauerfeier mit 350 Menschen. Und da sind wir wieder beim Eventmanagement.
Ja.
Wir brauchen Akustik. Da war noch eine Kaffeetafel danach. Also wir brauchten Catering, die Stühle, die Bühne. Es war so schön, das kann man gar nicht in Worte fassen. Man muss da gewesen sein. Es gab Standing Ovation. Wir hatten eine Trauerfeier im eigenen Garten. Natürlich, der Garten hat auch dazu eingeladen, weil er auch entsprechend groß genug war. Da waren auch 250 Menschen. Die wollte eigentlich ihren 50. Geburtstag feiern und hatte wirklich in ihrem Tagebuch ihren Geburtstag aufgemalt. Kein Scherz, mit Pavillons und...
Ja.
Und dann ist sie leider verstorben und der Ehemann hat gesagt, wir machen das, bloß wir gestalten jetzt so ihre Trauerfeier. Und dann war es irgendwie eine Gartenparty. Es gab Aperol. Also, es wird bunt. Es war eine Sängerin da. Ich weiß gar nicht, Luftballons fliegen lassen. Bitte denkt, also es dürfte niemals Grenzen geben bei dem Abschied.
Nee. Nein, genau.
Also. Und ich verstehe die Euphorie dahinter.
Ja, merkt man, wie kommt
ich verstehe die Euphorie dahinter.
Durch.
Und
da gehe ich drin auf.
Beziehe mich jetzt mal auf Familien, die nicht 250 Leute im Garten beherbergen können, sondern weil das Leben wird teurer.
Ja.
Entsprechend werden auch, ich meine, das habe ich mal gelernt, Sterben ist teuer.
Ja.
Sterben ist teuer. Deswegen, es gibt diese Trends, die individuellen Trends in diese Richtung. Aber gibt es auch eine andere Richtung? Weil ich kenne es auch von einigen, die möglichst wenig machen wollen. Und dann ist jetzt auch immer so ein schmaler Grat zwischen wenig ausgeben wollen können und Wertschätzung wieder. Mhm. Also wie geht's in die andere Richtung?
Also ich kann jetzt mal so aus meinem Umkreis, nehme ich wahr, dass das zumindest so geht, die Personenzahl wird kleiner, ja.
Ja.
Aber es ist, die möchten trotzdem gern Kapelle, möchten trotzdem gern die Kirche nutzen, je nachdem, ob gläubig ja oder nein, kirchenzugehörig ja oder nein, oder halt das Bestattungshaus, wenn es da eine Trauerhalle gibt. So merke ich es bei uns, dass es Personenzahl wird kleiner, ja, und auch Kaffeetafel machen wir bei uns intern im Kreis, wir brauchen keinen Gasthof dafür. Ja, finde ich.
Gibt es denn noch genug Gasthöfe für sowas?
Also bei uns wird es langsam echt schwieriger. Ich weiß.
Ja, wir haben ja ein eigenes Trauercafé, somit gibt es da auch wieder die Möglichkeit. Aber ja, die Leute wollen es eher im engen Kreis. Aber letztendlich, ich kann es auch irgendwie verstehen.
Ja.
Da kommen wir aber nochmal zu deiner Frage zurück. Neben diesem, sag ich mal, Großen gibt es auch die Familien, die sagen, nee, wir wollen es ganz leise und klein. Aber mit leise meine ich nicht anonym, sondern einfach im kleineren Rahmen. Und dann könnten es zum Beispiel Trauerfeiern direkt an der Grabstätte sein. Ist unter freiem Himmel. Trotzdem, wenn man sagt, man möchte jetzt keinen Redner, weil es einfach den Rahmen sprengt vielleicht. Nicht nur den finanziellen, vielleicht. Ich rede auch von der zeitlichen, weil einige sehen nicht eine halbe Stunde da irgendwie. Die möchten es einfach kleiner. Und dann können wir auch an der Grabstätte was reden und trotzdem kann man individuell sich ausleben durch eine individuelle Urne, durch Blumen, durch Dekoration ein bisschen mitgestalten. Es gibt wirklich, oder anstatt den Erdwurf, den klassischen Erdwurf, Sandstrand, weil die Verstorbene oder der Verstorbene war gerne am Strand, also Sandstrand mitnehmen. Da fängt doch schon Individualität an. Also, genau. Und dann sind wir im ganz kleinen Rahmen. Es ist egal wie, es geht immer individuell. Wir brauchen nur Input, damit wir es individuell gestalten können.
Setzt ihr beide euch mit dem eigenen Tod auseinander? Habt ihr das schon getan? Könnt ihr euch eine ideale Trauerfeier vorstellen, ausmalen für euch, wie würde diese aussehen? Ihr habt tagtäglich mit dem Tod zu tun und ihr wisst, leider, das kann jeden treffen.
Ja.
Altersunabhängig, gesundheitsunabhängig. Macht ihr euch darüber Gedanken?
Ja, also
ich meine, deine Firma ist abgebrannt. Du hättest auch da drin sein können, als Beispiel, ne? Also, ne? Also, ja.
Nein, aber auch davor.
Denk dir mal über sowas
nach. Ich fand immer eine Seebestattung toll. Also das habe ich sogar meiner Frau dann auch schon mal gesagt. Wir sind jetzt seit 3 Jahren verheiratet. drei Jahre verheiratet.
Das lasse ich auch drin.
Und für mich war immer eine Seebestattung war immer was total Schönes. Oder ist immer noch was total Schönes. Aber irgendwie ist bei mir so, ich weiß nicht, ob jetzt mit den letzten Jahren, mit der Zeit, schwenkt das so ein bisschen um, dass ich doch irgendwie, ich weiß noch nicht mal, ob ich überhaupt mich kremieren lassen möchte. Also ich bin da gerade so im Wandel. Ich weiß es nicht.
Ja, verrückt, ne? Ja. Ich war früher ganz klar Team Erdbestattung.
Ja.
Als ich dann mein Meister gemacht habe auch und das Fach Friedhof hatte, sind wir da zum Teil auch in diese biologische Richtung gegangen. Was passiert eigentlich im Erdreich? Ne? Welche Bedingungen müssen da herrschen, damit eine optimale Zersetzung gewährleistet werden kann? Ja, und ich bin Team Feuerbestattung jetzt.
Ja.
Ich weiß nicht. Wenn meine Familie mich nochmal zur Trauerfeier in die Mitte nehmen will, in Form eines Sarges, gerne. Aber Stand jetzt möchte ich einfach feuerbestattet werden. Und bei mir darf es schon gerne ein bisschen bunter, lauter. Darf schon gerne Demi, werden. Demi. So wie ich.
Ja, die Leute sollen trauern, verdammt.
Die sollen trauern.
Ich will schon, dass sie Tränen vergießen.
Ja, ich finde auch.
Ich will von oben sehen, dass sie traurig sind, dass sie gegangen sind.
Also, dass auf jeden Fall. Kommt nicht auf die Idee hier.
Wer kommt denn eigentlich?
Ja, genau. Ja.
Ne? Aber danach dürfen sie auch wieder, sie dürfen auch lachen über mich. Und sie dürfen auch über mich herziehen. Und ach, die Helena, das ist für mich auch alles fein. Aber kurz ein paar Tränen wäre ganz gut.
Ja, dann lass uns nicht weiter über euren Tod sprechen, sondern wer ist es eigentlich, wenn der Tod anruft? Also es sind ja, wie gesagt, eure Kunden. Das Telefon klingelt. Wartet man auf, also das ist ja so ein für mich so weit weg. Weil wenn ich einen Anruf bekomme, ich möchte einen Podcast machen, wunderbar, freut, ne? So in die Richtung. Bei euch ist es immer mit Tod verbunden, aber es ist auch gleichzeitig Arbeit. Also das Telefon klingelt. Ist da eine Erwartungshaltung? Oh, hoffentlich ist... Ihr wisst, wie ich es meine.
Also, ja.
Da wollte ich hin. Nee. Genau. Ist da die Erwartung? Oh, hoffentlich ist da jemand gestorben.
Ja,
hoffentlich kommt er aus einer reichen Familie. Wie ist das? Einfach sachlich erklärt. Also,
natürlich
ist weil es da unser, ist ein Geschäft hinter.
Ja, genau. Es ist unser Lebensunterhalt, na klar. Aber es ist
wenn nicht, da 2 Wochen niemand anruft, ist Kacke.
Ja, das ist richtig.
Kommt aber mal vor, wo man einfach ruhige Zeiten hat.
Ja, genau. Also
das ist ja das Das ist die Schattenseite unseres Berufes, muss ich sagen. Weil es ist super nervig. Bitte korrigier mich, aber es kommt immer alles auf einmal. Das ist nie ausgeglichen.
Ja.
Ich weiß nicht warum, ob die sich da alle draußen absprechen, aber auf jeden Fall ist es immer alles auf einmal oder dann ist erstmal nichts und dann ist wieder viel. Also es ist irgendwie...
Ja, da werden unsere Koordinationsfähigkeiten gefordert.
Also ja, das ich weiß auch nicht.
Genau, aber ja, du hast recht. Also das ist wirklich dann so, dass man...
Von, das war nicht die Frage.
Mann, Tobi.
Also ich finde, meist bin ich immer wieder überrascht, wie überrascht ich da bin, wenn ein Anruf kommt, ist Trauerfall, weil ich irgendwie immer davon ausgehe, es sind Angehörige, die noch was wollen. Die Wünsche äußern, dann ist das der Pastor, dann Kirche, irgendwie ist man so im Koordinationsfluss und dann man ist selbst so im Brass im Alltag und dann kommt der Anruf und du denkst so, oh,
ja, ich frage okay, dahin, weil ihr macht ja auf gewisse Art Akquise, durch Messen, durch Social Media und dann muss ja, da wird Geld reingesteckt und da muss ja aber Anrufe kommen.
Weil wir reden ja hier ganz klar, wo ich mich freue, wenn es Angehörige oder Menschen sind, die nicht aus unserem Umkreis kommen, sondern zum Beispiel eher aus Flensburg oder so, wo wir jetzt gerade uns ein Standbein ausstellen, dann freue ich mich, weil ich sage, schön, dass die Menschen zu uns gefunden haben. Mhm. Interessant ist natürlich immer zu wissen, wie haben sie zu uns gefunden, das kann man auch im Laufe der Zeit dann herausfinden, aber das ist so, wo man sich für sich selbst freut, weil man weiß, die sind bei uns gut aufgehoben.
Mhm.
Das ist völlig in Ordnung, aber ich freue mich, dass sie den Weg zu mir gefunden haben. Das tue ich schon in dem Moment. Aber dann, ja, Freude und Freude, ne? Ist meine Frage, Tora.
Ja, ist es.
Ich habe euch 55 Minuten warm laufen lassen,
vom Deal zu droppen. Aber du hast das auch super beschrieben gerade. Das ist, man ist eigentlich, man sitzt ja nicht einfach nur rum und wartet, bis das Telefon klingelt, sondern man ist ja in irgendwas bei. So, ja, genau. So. Wann passiert wieder was? Man sitzt so an der Autobahn. Naja. Der fährt ein bisschen schlingerig. Nein, sondern es ist ja so, genau, man ist in irgendwer ein Trauerfall ja dann drinne, bearbeitet was, stellt Anträge, was auch immer. Und dann kommt dieser Anruf und man geht ran. Und ja, mein Mann ist gerade eingeschlafen.
Ja.
Fährt man erstmal so, alles klar, mein herzliches Beileid. So.
Runterfahren.
Ja, genau.
Und andere Rolle einnehmen.
Auch eine Gabe. Ich meine, auch eine Gabe, weil es heißt ja auch automatisch Arbeit. Mhm. Mein Mann ist gerade gestorben. 17:30, oh Mann, Alter.
Ja,
für eine menschliche Reaktion.
Denken darfst du alles, aber... Also
komm, wir dürfen nicht vergessen, du bist Beamter.
Nee, das hat sich ganz schnell gelegt, dass das auch außerhalb normaler Zeiten... Nee, da war gar kein Thema.
Gibt es 24/7 Erreichbarkeit? So,
ja.
Versuch's doch mal. Ruf doch heute Nacht einfach mal an.
Ja, genau.
So.
Aber nur bei ihr.
Ich rufe hier auf anderen Gründen an.
Ja, genau.
Heute haben meine Eltern Bereitschaft, du rufst da an. Gar kein Problem.
Okay, es ist also Bereitschaft, Bestatterbereitschaft.
24/7.
Das ist nicht so wie Apotheken, das geht rum, sondern das ist ein Angebot eines Bestatters, das muss sein.
Ja. Also man versucht es auf jeden Fall.
Es ist nicht unüblich, dass ich habe Bereitschaft, ich sitze mit Freunden zusammen oder mit einer Freundin oder wir waren letztens essen von der Firma meines Mannes und dann habe ich einen Anruf bekommen und war kurz mal für 2 Stunden weg und kam wieder.
Ja, genau. Ja,
ist dann so, dann bin ich einfach weg.
Gut, gerade gekommen und
aber wieder die Parallele, du bist bei der Freiwilligen Feuerwehr schon ewig, ne? Der Pieper ist mit, es piept, du bist 2 Stunden weg, kommst wieder.
Ja, auch schon passiert. Ja,
ich weiß, klar. Genau.
Genau so.
Oh, also es muss, ich meine, klar, wie bei jedem Job, wie bei jeder Unternehmung, du fährst in Urlaub, es muss eine Vertretung geklärt sein.
Ja.
Das macht dann aber im Regelfall jemand in der Firma oder sagt man auch, Mensch, ich bin jetzt 2 Wochen im Urlaub, hier Mitbewerber, mach du mal. Ist ja eher ungünstig.
Können wir mal einen Deal machen. Ich vertrete dich im Urlaub, du mich im Urlaub.
Ja,
oder so. Also, wenn wir nach Dänemark fahren, Bruder.
Ja,
ist eigentlich mal tiefenentspannt.
Ja, genau. Also da ist das schon so, dass man das in der Regel firmenintern abklärt. Wobei ich da persönlich, ich habe kein starkes Konkurrenzdenken tatsächlich. Dass jeder Bestattungsunternehmer ist ein Mitbewerber, klar. Aber es ist nicht so, das gönne ich dem jetzt nicht. Ich gucke jetzt jeden Samstag die Todesanzeigen in der Zeitung durch und der wohnt in meinem Gebiet, aber ein anderer Bestatter hat den. Nee, also bin ich weit weg von diesen Gedanken. Aber ist vielleicht auch durch dieses Ländliche. Bei uns ist das entspannter, keine Ahnung.
Und hier?
Bei uns ist ein bisschen mehr Mitbewerberdichte.
9 Stück, sagst du zu glauben?
Ja, wir sind so schon um die 9. Also.
Ja, ist das denn viel? Ich meine, Flensburg hat knapp, wir reden nur von Flensburg, knapp 100.000 Menschen, die hier leben. 9 Bestatter ist ja genug für jeden da eigentlich, ne?
Ja, so kann man das sehen, na klar. Aber man darf ja nicht vergessen, in unserem Beruf, wir schaffen ja kein Bedürfnis. Also es ist ja nicht so, dass ich jetzt eine super coole Teils rausbringe und schaffe ein Bedürfnis oder ein Konsum, sondern so viele Menschen sterben im Jahr und sie werden irgendwie, finden die Menschen ihren Bestatter.
Ja.
Aber wenn du für dich eine Familie gewinnst, die vielleicht nicht unbedingt in deine Region gehört oder wie auch immer, dann hast du sie jemandem anderen weggenommen. Das ist einfach so. Und da ist es je nachdem, wie da die Mitbewerber dich... Genau, das ist die freie Marktwirtschaft. Und deswegen ist das je nachdem, wo man sich befindet.
Ja, regional auch.
Ja. Genau, aber ansonsten, wir haben jetzt am Samstag eine große Familienfeier, wo unter anderem auch unsere ganzen Kollegen Mitarbeiter sein werden. Und da haben wir jetzt an unseren Kollegen verwiesen und der macht für uns die Rufbereitschaft. So,
also ja, irgendwie. Perfekt. Und das finde ich immer, finde das auch vollkommen legitim.
Wichtig ist, dass man einfach bei sich bleibt und schaut, ne, wofür stehen wir?
Ja.
Was zeichnet uns aus? Aber klar hat man so ein bisschen den Blick natürlich, ne? Was machen die anderen Bestatter und wie grenzt man sich da ab? Ganz klar. Also irgendwie.
Ja.
Aber
irgendwie, wie du es gesagt hast, man ist so, der Hauptfokus liegt einfach bei einem selber so. Ne? Also das ist so, man bleibt deiner Linie treu, weil so hat es 70 Jahre funktioniert, 35 Jahre funktioniert.
Genau. Man muss es müssen nur die Menschen erreichen, ne? Das
genau.
ist halt die Frage. Und das ist halt dann manchmal schwierig, wenn dann die eigene Präsenz im Marketing oder in der Werbung oder wie auch immer, kann dann mal anstößig sein für die anderen Mitbewerbern und Klar. fühlen sich dann irgendwie da angegriffen. Aber gut, jeder muss für sich da schauen, wie er sich aufstellt, ne?
Ja,
genau. Das ist aber dann ein bisschen wieder die strategische Ausrichtung.
Richtig.
Des Wirtschaftsunternehmens ist ja einfach so.
Genau. Ich habe zu Beginn gesagt, das ist ein zukunftssicherer Job. Nur die Frage, ich meine, demografischer Wandel, die Gesellschaft wird immer älter, aber sie lebt auch immer länger.
Mhm.
Wie ist da die Perspektive in der Branche? Da gibt's ja auch Perspektiven, ganz gewiss. Wie sieht's da aus in der Zukunft? Rechnet ihr mit einer guten Konjunkturlage, was das Sterben angeht? Oder
also
ist die Medizin so weit fortgeschritten?
Müssen wir jetzt auch nicht um heißen Brei reden. Also es sterben mehr Menschen in nächster Zeit. Es kommen einfach
die Boomer-Jahrgänge.
Es kommen die starken Generationen.
Das ist ja ganz natürlich.
Genau, das zeigt wiederum, okay, wie stellen wir uns auf? Wie müssen wir schauen mit unserem Personal? Ne? Also da kommt einfach mehr auf einen zu.
Ja.
Auf der anderen Seite darf man aber auch nicht vergessen, die Schere geht immer weiter auseinander zwischen den Menschen, die sagen, sie möchten noch was ausgeben für den Abschied und für die Menschen, die sagen, ich sehe da keinen Wert hinter mir, ist das eigentlich völlig egal. So, und da, finde ich, muss man sich als Bestattungsunternehmen ganz klar positionieren und schauen, wo möchte ich hin? Möchte ich, klingt hart, aber möchte ich irgendwie Masse oder möchte ich der Qualitätsbestatter sein, der sich, der nicht alles machen möchte, aber sagt, okay, bei uns kriegen sie noch Dienstleistung. Wir können noch Abschied gestalten, ne? Und
es ist da muss man gucken.
Und du kannst nicht alle abholen, meiner Meinung nach, weil dafür ist die Schere, geht sie zu weit auseinander. Ja. Und das wird halt so ein bisschen spannend. Wie erreichst du die Menschen, für die du richtig bist, wie erreichst du sie?
Zielgruppe.
Ja, Zielgruppe. Ja, ich
finde, was da auch eine große Rolle spielt, ist, wie zum Beispiel die Gesetzeslage in 20 Jahren noch aussieht.
Ja,
also es wird immer liberaler, würde ich es mal beschreiben. Deutschland ist ja noch, ich sag mal, oder gerade Schleswig-Holstein ist ein sehr, sehr konservatives oder hat sehr konservative Ansichten, was die Bestattung angeht. Aber wenn man zum Beispiel in Holland, kannst du dich auf einer Düne versteuern lassen. Aber
Holland, die Bestattungen sind ein Traum. Das sind Lebensfeiern. Die feiern richtig den Abschied.
Ja, ich kenne einige, die sagen, ich würde am liebsten nach Holland fahren.
Ja,
genau. Und Wahnsinn. Eigentlich kann
meine Vorbilder.
Genau, also ich sag mal so, eigentlich alle EU-Länder um uns herum arbeiten das ein bisschen liberaler, freier.
Zum Beispiel, was ist mit liberaler gemeint in dem Fall?
Ja, also zum Beispiel auch der klassische Wunsch, den wir immer mal wieder hören, kann ich die Urne bei mir auf den Kaminsims stellen? So wie klassisches USA-Beispiel oder so weiter. Ne? Nein, geht natürlich leider nicht. Ne? Laut Gesetz.
Genau.
So, und aber der Wunsch ist immer mal da. Das müssen wir auf einem Friedhof, müssen wir zu See, wie auch immer. Ne?
Mhm.
Und es ist auch gar nicht so schrecklich lange her, wo eine Seebestattung halt auch wirklich nur vorgesehen war für Menschen mit Seebezug, sprich Matrosen, Kapitäne etc. Das haben die jetzt ja zumindest mal auf jeden mal erweitert.
Ich wohne direkt neben einem recht großen Friedhof und wenn ich wieder spazieren gehe, dann fallen mir Grabsteine auf, wo Bilder eingraviert sind. Nicht viele. Und einerseits denke ich, wie schön, man hat ein Gesicht irgendwie vor Augen. andererseits irgendwie, es gibt ganz wenige davon. Ist das ein Trend? War das mal einer? Und ich kann das nicht final einordnen. Finde ich das toll, schön oder nicht?
Ist in Süddeutschland weiter verbreitet?
Ja.
Und was für ein Bild wählt man da? Wenn die Person 80 ist oder als sie 50 war? Oder also
es, das obliegt ganz bei dir. Ja, aber
total.
Ich glaube, wir werden irgendwann mehr QR-Codes auf den Grabstein finden.
Ja.
Ich glaube, also es ist bei uns noch nicht so durchgesetzt, aber ich kann es mir richtig gut vorstellen, dass du irgendwann über einen Friedhof laufen kannst. Dann, also das gibt es ja schon, das ist jetzt keine Idee, ne? Keine Geschäftsidee. Mhm. Gibt es wirklich, du kannst QR-Codes auf den Grabstein kleben, einscannen und dann kannst du über den Menschen, der dort bestattet wurde, einfach seine Lebensgeschichte hören. Finde ich super spannend, weil das bringt nochmal wieder den Friedhof ein bisschen zum Leben. Inwiefern sich das durchsetzt, ist halt die Frage. Aber damit, finde ich, kann man ganz klar verdeutlichen, wie individuell und was für einen Wandel unsere Branche gerade durchläuft. Und ob es sich durchsetzt, das müssen wir sehen. Ob wir Deutschen es schaffen, Niederländer oder so, den Abschied zu gestalten. Aber was mir ganz, ganz wichtig, oder da spreche ich mit Sicherheit für alle, an die Menschen zu appellieren, dass dieser Abschied wirklich nicht an Würde verliert. Dass wir hier alle noch festhalten an einer gewissen Abschiedskultur. Und ganz egal, was, in welchem Ausmaß, ob groß oder klein, aber dass jeder einen würdevollen oder immerhin einen Abschied verdient hat und dass wir daran festhalten und nicht am Ende alle nur noch sind, ja, wir legen keinen Wert drauf und weg. Nee, Leute, das kann's nicht sein.
Und da möchte ich Social Media. Vielleicht kommt noch mal die Frage, was machen wir eigentlich mit dem Profil von der Verstorbenen, von dem Verstorbenen? Kommt immer diese Frage gestellt, weil wir haben alle Social Media Profile.
Ja, digitaler Nachlass.
So, ich sehe das bei Facebook häufig, dann ist eine Person verstorben und hunderte Menschen schreiben auf die Seite, Rest in Peace und so weiter.
Das sind digitale Gedenkseiten indirekt auch.
Ja, total. Die bleiben bestehen oder auch nicht. Wie ist da die Handhabe? Und ich weiß nie, ob ich darauf, finde es komisch.
Also kommt drauf an. Man kann
oder bei
jetzt
WhatsApp, man sieht, ich habe so viele Verstorbene bei mir im WhatsApp, wo ich denke, wow.
Ja, also bei Facebook hat jetzt schon die Einstellung, wo man jetzt schon zu Lebzeiten, sage ich mal, die Einstellung machen kann. Man kann jemanden schon bestimmen, der dann beim Ableben dein Profil verwalten darf, beziehungsweise in eine Gedenkseite umwandeln kann. Es gibt die Gedenkseite und dann kann man da auch nicht mehr großartig posten, aber da steht dann Gedenkseite. Da gibt es schon die Einstellung und digitaler Nachlass in unserer Generation ganz klar ein Thema, was uns auch als Bestatter Wortfindungsstörung betrifft.
die Frage wird immer mehr. Also tatsächlich wurde der digitale Nachlass noch nicht so häufig, kam mir noch nicht so häufig entgegen tatsächlich.
Land.
Genau, würde ich auch sagen. Ja. Bestes Beispiel Land. Aber klar, das wird auf jeden Fall mehr.
Da werden einige noch zu kommen.
Unbedingt. Und ich bedanke mich schon mal bei euch beiden, dass wir einen Einblick erhalten haben in diese spannende Branche, in den spannenden Alltag. Und ich habe einiges mitgenommen, dass die Bestatter, die heutigen Bestatter, eben nicht die beschriebenen sind, grau und Nase, sondern moderne, positive Menschen sind.
Mit Nase.
Mit Nase.
Genau, ohne Geier.
Und ziehe auch meinen Hut davor. Einerseits aus dem Beamtentum gewechselt zu sein, aus der Sicherheit des Beamten in die Ungewissheit eines Unternehmers gegangen zu sein. Du auch als junge Frau gesagt zu haben, ich mach das. Du hast jetzt 50% Gesellschafter schon dabei. Wann kommt der Rest, Helena?
Ich glaube, wenn meine Eltern soweit sind. Nein, wir haben gesagt, wenn mein Vater 70 wird ungefähr. Ja. Nicht, dass er so lange noch weiterarbeiten will, aber dann nehmen wir die nächsten 50%. Ja. Das muss auch langsam, ne? Man kann ja nicht.
Naja.
Man kann nicht gleich alles nehmen. Die müssen da auch langsam rauswachsen aus so einem 24/7 Beruf, die morgens bis abends volles Herzblut da reinstecken. Da kannst du nicht von heute auf morgen sagen, nö, ich höre jetzt auf und übergib alles an meine Eltern. Das geht nicht. Ja. Und peu à peu, sowohl für mich ganz langsam da rein einsteigen, als auch aussteigen aus Sicht meiner Eltern.
Ja. Dann werden wir in 10 Jahren spätestens widersprechen.
Ja, das hoffe ich doch.
Die Branche maximal verändert. Wir dürfen gespannt sein, wo da wieder Neubau aussieht. Gespannt sein, was alles noch kommen wird bei euch und auch in der gesamten Branche. Und meine letzte Frage im Podcast ist immer die gleiche. Denn ich wollte schon immer mal eine Tasse Tee mit euch beiden trinken. Mit wem würdet ihr gerne mal eine Tasse Tee trinken, wenn ihr könnt?
Darauf habe ich mich gar nicht vorbereitet.
War ich jetzt auch nicht drauf eingestellt.
Okay, Spielball liegt bei dir, ich muss mal nachdenken.
Ja, ja, dann würde ich mit dem Sänger von dem Foo Fighters mal eine Tasse Tee trinken.
So, den hatte ich tatsächlich noch nie. Was würdest du mit dem besprechen?
Oh, einiges. Erstmal soll er mir erzählen, wie sein Leben ist.
Wie sein Leben.
Und wie er es.
Und wie der noch leben kann.
Wie er noch leben kann.
Ja.
Genau. So. Und ob ich ihn beerdigen darf.
Ja. Und du, Helena?
Ich glaube mit meinem Urgroßvater.
Der den Betrieb mal...
Ja, genau.
Ah, auch
und
cool.
Einfach, weiß ich nicht. Ich würde gerne mal mit ihm quatschen und dann würde ich gerne wissen, was der denkt, was daraus geworden ist, wie sich die Zeit auch entwickelt hat. Irgendwie den Gründer unseres Familienunternehmens. Ja. Das wäre irgendwie spannend.
Das ist echt eine sehr coole Idee.
Ja, gut. Dann danke ich für die Einblicke in euer Leben. Vielen Dank fürs Zuschauen.
Ja.
Vielen Dank fürs Zuhören. Das war Tores Tea Time mit Helena Eriksen und Bruder Pai Nissen. Vielen Dank.
Danke auch.
Tschüss.